Ich komme nun zur Textlesung für heute, den Bibeltext, über den unser Pastor Stefan Fetzner heute predigen wird, der auch, glaube ich, nebendran angezeigt wird. Kolosser 3, 18 bis Kolosser 4, die Verse eben 18 bis 4, 4. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, wie es sich im Herrn gebührt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht nur da, wo man es sieht, um Menschen zu gefallen, sondern in der Aufrichtigkeit des Herzens und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für den Menschen. Ihr wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe als Lohn empfangen werdet, dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, wird empfangen, was er an Unrecht getan hat, ohne Ansehen der Person. Ihr Herren, gebt den Sklaven, was recht und billig ist. Ihr wisst, dass auch ihr im Himmel einen Herrn habt. Lasst nicht nach im Beten. Seid dabei wachsam und dankbar. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffnet für das Wort und wir vom Geheimnis Christi sprechen können, um dessen Willen ich im Gefängnis bin. Betet auch, dass ich es anderen so offenbar machen kann, wie mein Verkündigungsauftrag es erfordert.
Ja, guten Morgen. Ein bisschen wahnsinnig, dass ich gesagt habe, ich predige über den kompletten Kolosserbrief, als ich den Text in der Vorbereitung wieder gesehen habe. Schauen wir mal, was draus wird. Ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für den Morgen, möchte danken für diesen Text, der im ersten Moment vielleicht ganz unterschiedliche Reaktionen auch bewirkt. Und ich möchte dich bitten, dass du die Worte gebrauchst, um zu uns zu sprechen. Dass du uns deutlich machst, was die Lebenswelt damals bedeutet hat und was wir vielleicht daraus auch für uns heute lernen können. Möchte ich bitten, dass du in unseren Alltag und in unsere Lebenswelt dich immer wieder zeigst, immer wieder beobachtbar wirst und möchte ich bitten, dass du jetzt die Predigt segnest. Amen. Ja, wir biegen ein auf die Zielgerade, in Bezug auf den Kolosserbrief, die vorletzte Predigt. Und eine kurze Liste von Anweisungen, die der Apostel Paulus an drei bestimmte Gruppen schreibt. An Eheleute, an Kinder, an Eltern, an Sklaven, an ihre Herren. Und die große Frage, die sich für uns hier stellt, ist, was ist die Relevanz dieses Textes für uns heute? Was hat das mit uns zu tun? Denn alle drei Gruppen oder alle drei Beziehungen, um die es hier geht, sind ganz stark kulturell bedingt, ganz stark abhängig von der Kultur und der Zeit, in der man lebt. Die letzte Beziehung zwischen Sklaven und ihren Herren gibt es bei uns so überhaupt nicht mehr, Gott sei Dank. Ja, Sklaverei gilt in allen Staaten dieser Welt offiziell als abgeschafft, auch wenn es leider immer noch illegalen Menschenhandel, Zwangsarbeit und auch Sexsklaverei gibt. Aber diese klassische Beziehung zwischen Sklaven und Herren, die hier angesprochen wird, wie sie in der Antike und auch Jahrtausende lang eine große Rolle spielte, für unsere Kultur heute ist diese Beziehung kein Thema mehr. Aber auch die Beziehungsgestaltung zwischen Ehepartnern, zwischen Mann und Frau, auch das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern ist zu großen Teilen kulturspezifisch. Es wird deutlich, wenn wir zum Beispiel eine Reportage über das Leben auf einem anderen Kontinent anschauen oder in anderen Ländern unterwegs sind, dort eine Reise machen, die Gestaltung dieser Beziehungen sind je nach Kultur unterschiedlich. Oder wie Ehepartner ihr Miteinander gestalten, ist heute mit Sicherheit anders als zu Zeiten von den Buddenbrooks. Ja, in diesem weltbekannten Buch von Thomas Mann, Familie im 19. Jahrhundert. Familie war damals anders als Familie heute und mit Sicherheit anders als in der antiken Welt, aus der dieser Text zu uns kommt. Und das Gleiche kann man für die Eltern-Kind-Beziehung sagen. Da gibt es bereits Unterschiede zwischen uns, die wir jetzt diesen Gottesdienst zusammen feiern. Die Älteren unter uns haben diese Beziehung anders erlebt als die Jugendlichen heute. Von daher ist es eine schwierige und spannende Frage, wie ist dieser Text relevant für uns? Und an der Stelle ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass wir es hier, wie bei allen Schriften, mit einem Text zu tun haben, der von einer antiken Persönlichkeit, nämlich dem gelehrten Paulus, in einer bestimmten Kultur, nämlich in der Kultur des Nahen Ostens, Israel, erstes Jahrhundert nach Christus, eine konkrete Gruppe von Menschen geschrieben ist, nämlich an die Christen in der Stadt Kolosse und an die umliegenden Gemeinden. Laodicea wird zum Beispiel noch explizit genannt. Das heißt, der Kolosserbrief und die Bibel insgesamt sind kein Buch, das irgendwie so vom Himmel gefallen ist, sondern die Bibel ist erstmal historisches Dokument. Das heißt, von Menschen an Menschen in einer ganz konkreten Situation geschrieben. Und das Zweite, die Bibel ist mit ihren Texten nicht zuallererst an dich geschrieben. Das heißt, sie ist nicht einfach Gottes Liebesbrief an dich, wie das manchmal gern vereinfacht gesagt wird. Versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist, dass Gott diese Texte wollte, um zu Menschen damals zu sprechen, in der Stadt Kolosse. Und ich glaube und ich erlebe auch, dass Gott die Bibel heute gebraucht, um zu uns zu sprechen. Zu uns Menschen im 21. Jahrhundert, die teilweise in bayerischer Kultur, teilweise in deutscher Kultur und teilweise in internationaler Kultur aufgewachsen sind. Gott gebraucht diese alten Texte, um zu uns zu sprechen. Sie sind weit mehr als irgendwie ein Cicero-Text aus dem alten Rom oder ein modernes Buch wie der Herr der Ringe. Aber beim Lesen und Verstehen der Texte muss ich mir immer wieder bewusst sein, dass hier Menschen, inspiriert von Gott, wie Paulus es einmal sagt, an Menschen ihrer Zeit und an Menschen ihrer Kultur geschrieben haben. Wenn ich das nicht berücksichtige, gehe ich zum einen über das Selbstverständnis dieser Texte hinaus und zum anderen werde ich dann auch Dinge aus diesen Texten herauslesen oder Dinge in diese Texte hineinlesen, die die Autoren und auch Gott nie gemeint haben. Das bedeutet, dieser Text hier an die Kolosser zeigt uns sehr schön, dass christlicher Glaube von Anfang an nicht irgendwie im luftleeren Raum existiert hat. So vielleicht als eine nette Geschichte, die man dann halt irgendwie mal liest und ist halt nett, sondern sie war mittendrin in bestimmten gesellschaftlichen Formen. Es gab immer durch die Jahrhunderte hindurch tief verwurzelte gesellschaftliche Strukturen und Dynamiken, die bereits da waren und mit denen sich die christliche Bewegung auseinandersetzen musste. Und zwei dieser Strukturen und Dynamiken waren die Sklaverei und eine patriarchalische Kultur. Also eine von Männern dominierte Kultur- und Gesellschaftsform. Das waren so die zwei grundlegenden, nicht wegzudenkenden Gegebenheiten in der antiken Welt, die alles geprägt haben. Sklaverei und patriarchalische Kultur in allen Kulturen im nahöstlichen Raum. Übrigens auch Richtung Norden und so weiter. Und die spannende Frage ist, wie ist die frühe Kirche damit umgegangen? Was hat sie damit jetzt gemacht? Und die Anschlussfrage, was können wir heute vielleicht für uns, für unsere Kultur daraus lernen, für Strukturen und auch Dynamiken, mit denen wir uns heute als Christen auseinandersetzen müssen? Das ist so die Richtung für die nächsten Minuten und hier sind drei Überschriften dazu. Der Umgang mit Sklaverei, die Reaktion auf die patriarchalische Kultur und kurz als drittes dann noch die Priorität der christlichen Kirche. Starten wir mit der Sklaverei. Wie ist die frühe, gerade entstehende christliche Kirche mit Sklaverei umgegangen? Und die Antwort, die sich aus dem Text ergibt, ist ziemlich eindeutig, nämlich mit einer Doppelstrategie. Mit einer Doppelstrategie. Mit äußerlicher Anpassung auf der einen Seite und mit innerlicher Aushöhlung auf der anderen Seite. Beide Aspekte finden wir hier im Text. In Vers 22 heißt es, ihr Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herren. Das ist ganz klar eine Anpassung. Kein Aufruf zum Aufstand, sondern ein Hinnehmen von dem, was da war. Ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herren. Aber gleichzeitig sehen wir auch die andere Seite der Strategie, nämlich die innere Aushöhlung der Sklaverei. Auch das ist im Text angelegt. Zum einen schon allein darin, dass es hier eine Anweisung an die Herren, an die Besitzer gibt. Das war damals eigentlich nicht so gang und gäbe, dass beide Gruppen gleichermaßen in die Pflicht genommen wurden. Das war sehr ungewöhnlich. Und dann in Vers 1, ihr Herren, behandelt eure Sklaven, wie es recht und billig ist. Billig kann man mit fair übersetzen, ist vielleicht einfacher zu verstehen. Also das war unerhört in der damaligen Kultur, dass parallel zu den Sklaven auch ein Anspruch an die Herren gestellt wurde. Und dann noch entscheidender, der zweite Teil dieses Verses, da heißt es, denn ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn habt, und damit ist Christus gemeint. Das ist eine ganz krasse Aussage damals gewesen, dass auf einmal den Herren, die sonst einfach tun und lassen konnten, was sie wollten, plötzlich gesagt wurde, Moment mal Leute, ihr habt genauso einen Herrn wie eure Sklaven. Ihr seid dem gleichen Herrn verpflichtet. Ihr müsst genauso Rechenschaft ablegen wie sie. Und zwar vor Christus, dem Herrn. Und das war wirklich unerhört. Eine Aushöhlung des Sklavengedankens. Und Paulus geht an einer anderen Stelle sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt einen ganz, ganz kurzen Brief im Neuen Testament, den liest man eigentlich nie oder überliest ihn auch, nimmt ihn gar nicht so wahr. Es gibt einen kurzen Brief, den Philemon-Brief. Und in diesem Brief geht es um ein einziges Thema, nämlich dass Paulus diesen Philemon darum bittet, den Sklaven Onesimus ersatzlos freizulassen. Onesimus, der ein Freund von Paulus geworden ist, und deswegen bittet er ihn, um des Evangeliums willen auch, diesen Onesimus freizulassen. Das war ein Einzelfall. Aber trotzdem zeigt es, wie die frühe christliche Kirche auf verschiedene Art und Weisen versucht hat, diese engen Grenzen dieser Kultur zu erweitern. Ich würde mal sagen, wie so ein unruhiges Pferd, was in der Box steht, aber eigentlich raus will und so diesen ganzen Platz, diese ganze Weide, diese ganze Freiheit genießen möchte. Das war die Doppelstrategie im Umgang mit der Sklaverei. Ja, eine äußerliche Hinnahme einerseits, aber eine innere Aushöhlung andererseits. Und die Frage ist, warum dieser spezielle Ansatz? Woher auch die Motivation für die innere Aushöhlung der Sklaverei? Und Paulus sagt es selbst ein paar Verse vor unserem Abschnitt im gleichen Kapitel. Und zwar in Vers 11, da sagt er, bei euch zählt nicht mehr Grieche oder Jude, beschnitten oder unbeschnitten, Sklave oder Freier, sondern Christus ist alles in allen. Ihr seid von Gott geliebt, seid gemeinsam seine auserwählten Heiligen. Bang. Ja, für die Herren, bang. Also Paulus sagt unmittelbar ein paar Verse vorher, dass es durch die Verbindung mit Christus sozusagen einen egalisierenden, einen ausgleichenden Effekt gibt. Durch die Verbindung mit Christus sind wir auf einmal alle Geliebte, alle Heilige und alle haben einen Herrn. Das gilt heute noch genauso. Ein gesellschaftlicher Marker, den es darüber hinaus gibt, zählt nicht mehr mit dem gleichen Gewicht. Ja, wir mögen vielleicht noch unterschiedliche Funktionen haben, unterschiedliche Rollen spielen, aber unser Wert, unsere Bedeutung ist absolut gleich. Bei euch zählt nicht mehr Grieche oder Jude, Sklave oder Freier, sondern Christus ist alles in allen. Und diese Gleichwertung war ein Tiefschlag für die weltanschauliche Begründung der Sklaverei in allen Kulturen. Denn Sklaverei braucht die bewusste oder unbewusste Abwertung anderer. Dass die anderen nicht auf dem gleichen Level stehen und deswegen nicht die gleichen Rechte haben können, vielleicht sogar nicht so menschlich sind wie diejenigen, die Sklaven besitzen können. Aber die Verkündigung von Christus war ein Tiefschlag für diese gesellschaftliche Struktur. Und auf einmal entstand auch unter Christen durch den Glauben eine parallele Beziehungsstruktur. Natürlich auch Veränderungen hatte auf die Beziehungsstrukturen außerhalb der Gemeinde. Und der Grund war, ihr Herren, denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt, Jesus Christus. Aber es gab auch einen Grund für das äußerliche Hinnehmen. Für die äußerliche Anpassung an die Sklavenstrukturen, dass hier steht, ihr Sklaven gehorcht euren Herren. Wir müssen uns vorstellen, die frühe Kirche war super klein in der damaligen Gesellschaft. Es waren eben erst eine ganz kleine Anzahl von Menschen, die überhaupt diese egalisierende Christuserfahrung gemacht haben. Die verstanden haben, dass wir in Christus alle gleich sind, gleichen Wert haben, gleiche Bedeutung haben. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Das heißt, die christliche Bewegung war unter Druck und es war völlig illusorisch, dass durch die christliche Gemeinde eine grundsätzliche Revolution von diesem gesellschaftlichen System stattfinden könnte. Und vielleicht noch wichtiger, die frühe christliche Kirche hatte eine andere Priorität als dieses gesellschaftliche Thema. Sie hat gesellschaftliche Missstände ganz klar in den eigenen Reihen angesprochen. Das Neue Testament ist voll damit. Sie hat viel hinterfragt, viel ausgehöhlt, viel torpediert. Aber sie hat eine andere Priorität als die große revolutionäre Überwindung von gesellschaftlichen Strukturen. Und auch das sehen wir in unserem Text. Die erste Priorität war die Weitergabe des Evangeliums. Kapitel 4, Vers 3, da lesen wir, betet auch für uns, dass wir das Geheimnis Christi verkünden können. Das war die erste Priorität. Dafür haben die Christen sich eingesetzt und dafür sind sie ins Gefängnis gegangen. Klar haben sie aufgrund dieser Christuserfahrung natürlich auch nicht alles tatenlos und kommentarlos angeschaut. Eben deswegen die Doppelstrategie. Hinnahme vorhandener Strukturen, aber auch innerliche Aufweichung. Mit dem Ergebnis, dass sie ganz mit vollem Einsatz sich für dieses eine Anliegen einsetzen konnten und eben nicht als Aufständische irgendwie relativ schnell platt gemacht werden. Und mit dieser ersten Aufweichung wurden dann sozusagen freiheitliche Samen gesät und eine Richtung gesetzt für spätere größere Veränderungen. Ganz wichtig. Dementsprechend im Frankenreich, ganz interessant, was auf das Römische Reich folgte und neben das Christentum eine viel stärkere Bedeutung hatte, wurde Sklaverei tatsächlich das erste Mal verboten. Zwar primär unter Christen verboten, aber es wurde mehrfach von kirchlicher Seite verboten. Wir wissen, im Zuge vom Kolonialismus hat die Sklaverei dann nochmal, ich würde sagen, leider auch einen sehr, sehr großen Aufschwung erlebt, einen fürchterlich massiven Aufschwung sogar. Aber dann wieder die gute Nachricht, würde ich sagen, als die Sklaverei zum ersten Mal überhaupt irgendwo in der westlichen Welt systematisch abgeschafft wurde, nämlich Anfang des 19. Jahrhunderts im britischen Empire, da waren es ganz zentral christliche Aktivisten und christliche Politiker, die sich dafür eingesetzt haben, auch aufgrund ihres Glaubens, dass Sklaverei abgeschafft wird. Thomas Clarkson, John Newton, William Wilberforce, es gibt so eine ganze Reihe anderer großen Persönlichkeiten, die geschrieben haben, die Politik aktiv mitgestaltet haben, um Sklaverei endlich zu einem Ende zu bringen. Ausgehend von dieser innerlichen Aushöhlung, die bereits im Neuen Testament stattgefunden hat. Ich würde sagen, das ist ein interessantes Thema, da lohnt es sich drüber nachzudenken, vor allem um dieses Prinzip zu verstehen, diese Doppelstrategie. Gehen wir jetzt eins weiter und reden wir über die patriarchalischen Strukturen, mit der die Kirche damals umgehen musste. Die Dominanz von Vater und Männern überhaupt war damals genauso tief in der Gesellschaft verwurzelt wie die Sklaverei. Im Römischen Reich waren ganz unterschiedliche Kulturen miteinander verbunden, aber sie alle waren so ausgelegt, dass Macht, Status, Freiheit den Männern gehörte. Mit einer deutlichen Unterdrückung und oft auch einer Abwertung von Frauen und ihren Möglichkeiten. Was hat die Kirche damit gemacht? Mit dieser Frage lesen wir jetzt den ersten Satz in unserem Text, Vers 18, und denken sofort, aber die haben ja voll mitgemacht. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn gebührt. Unterordnung der Frau unter ihren Mann. Und wenn wir das mit unserer heutigen Perspektive lesen, wird dieser Satz natürlich ganz schnell zu einer Projektionsfläche. Eine Projektionsfläche, auf die wir sozusagen alle unsere Vorurteile über die christliche Kirche, auch unsere Vorurteile über den vermeintlich frauenfeindlichen Paulus projizieren. Mit dem Gedanken, wenn Paulus sowas schreibt, dann hat die frühe Kirche wahrscheinlich grundsätzlich mitgemacht bei der Unterdrückung von Frauen in der damaligen Zeit. Aber der Punkt ist, es entspricht nicht den Tatsachen. Es entspricht nicht den Tatsachen. Sondern beim Umgang mit den patriarchalischen Strukturen sehen wir den gleichen Ansatz wie bei der Sklaverei. Die Kirche hat Aspekte davon äußerlich hingenommen, aber innerlich der Substanz nach ausgehöhlt und gegengesteuert. Doppelstrategie. Rodney Stark, ein Soziologe und vergleichender Religionswissenschaftler, hat ein wichtiges Buch über den Aufschwung des Christentums in den ersten Jahrhunderten aus soziologischer Sicht geschrieben. Und darin findet sich ein spannendes Kapitel mit vielen Fakten zur Stellung der Frau in der frühen Kirche. Und ich habe euch mal ein Fazit mitgebracht. Da heißt es, im Zusammenhang mancher aktueller Bewertung des Christentums als patriarchalisch oder sexistisch wird oft vergessen, dass die frühe Kirche speziell für Frauen so ausgesprochen attraktiv war, dass 370 nach Christus Kaiser Valentinian einen schriftlichen Befehl an Papst Damasus I. erließ, der christliche Missionare darauf verpflichtete, nicht mehr unter heidnischen Frauen zu verkünden. Das Christentum war deshalb für Frauen besonders attraktiv, weil sie in der christlichen Subkultur deutlich besser gestellt waren als Frauen in der sonstigen griechisch-römischen Welt. Sie besaßen deutlich höheren Status als heidnische Frauen. Das fand seinen konkreten Ausdruck sowohl in einem neuen Geschlechterverhältnis innerhalb der Familie, als auch darin, dass Frauen in der Kirche Leitungspositionen bekleideten. Und das ist jetzt nicht nur seine Meinung, sondern es ist der Konsens zur Stellung der Frau in der frühen Kirche. Und diese deutlich bessere Stellung lässt sich jetzt an konkreten Fakten nachvollziehen, mit denen Christen diese Struktur ihrer Kultur ausgehöhlt haben. Ich gebe euch ein paar Beispiele. In der griechisch-römischen Kultur wurden mit großer Selbstverständlichkeit weibliche Säuglinge nach der Geburt getötet oder ausgesetzt. Wenn man kein Mädchen mehr haben wollte, hat man den kleinen Säugling getötet oder ausgesetzt. Das ist unglaublich für uns heute. Aber der Wunsch, ich würde sagen, die Obsession, Jungen zu bekommen, war in einer patriarchalischen Kultur so groß, dass es eine akzeptierte Praxis war. Einer von mehreren Belegen dafür ist die Inschrift aus der Stadt Delphi, aus der man die Zusammensetzung von 600 Großfamilien rekonstruieren kann. Und von diesen 600 Familien hatten nur 6 Familien mehr als eine Tochter aufgezogen. In der christlichen Kirche waren solche weiblichen Kindestötungen tabu, absolut tabu. Weiter, in der griechisch-römischen Kultur war eine Frau finanziell vollständig abhängig von ihrem Mann. Der Mann hatte das Geld, das Eigentum und wenn eine Frau überleben wollte, dann musste sie letztlich bei ihrem Mann bleiben auf Gedeih oder Verderb. Oder wenn sie gestorben ist, irgendeinen Mann heiraten, um überleben zu können. Auch wenn er sie schlecht behandelt hat, betrogen hat, was auch immer. Da war eine riesengroße Abhängigkeit. In der frühen Kirche gab es von Anfang an ein Markenzeichen, nämlich große Unterstützungsprogramme speziell für Frauen. Für Witwen und für alleinstehende Frauen. Viele Anweisungen dazu im Neuen Testament. Und warum? Damit sie, wenn sie es wirklich nötig haben, diesen Abhängigkeiten entfliehen können. Und nicht mehr von Männern ausgenutzt und ausgebeutet werden. Eine gravierende Statusaufwertung der Frau. Weiter, in der griechisch-römischen Kultur hatten Frauen so gut wie nie öffentliche Ämter oder Verantwortung. Im Neuen Testament, Römer 16, ist aber unter anderem von Phöbe die Rede. Und sie hatte offensichtlich in irgendeiner Form Verantwortung in der Gemeinde. Paulus hebt sie speziell hervor. Am Ende des Römerbriefs grüßt Paulus, wie es typisch war, besonders vertraute und einflussreiche Personen. Und da hat er 27 Gemeindepersonen gegrüßt. Und wie war das Geschlechterverhältnis? Es waren 10 Frauen und 17 Männer. Für die damalige Kultur war das eine unglaubliche Öffentlichkeit für Frauen. Und wenn wir noch hier in unseren Text hineinschauen, auch da ist wieder erstaunlich aus der damaligen Perspektive, dass Paulus nicht nur den Frauen Anweisungen gibt, das war üblich, sondern er gibt hier auch Männern Anweisungen. Er schreibt, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie. Und in Epheser 5, in einer ganz ähnlichen Liste, schreibt Paulus sogar, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus seine Gemeinde geliebt und für sich aufgeopfert hat. Wahnsinn. Für damalige Kultur absoluter Wahnsinn. Anweisungen an beide Geschlechter. Und dann diese Aussage, sich hingebungsvoll für seine Frau einzusetzen. Was heißt das alles zusammengenommen? Was können wir an diesen Beispielen ablesen? Ich denke, wir können daran sehen, dass die christliche Kirche von Beginn an in ihrem Wesen pro Frau gewesen ist. Pro Frau. Die Apostel und die ersten Gemeinden haben sich in einer Kultur wiedergefunden, die durch und durch patriarchalisch angelegt war und funktioniert hat. Und sie haben darauf mit der gleichen Doppelstrategie reagiert wie auf die Sklaverei. Sie haben patriarchalische Strukturen äußerlich hingenommen. Deswegen schreibt Paulus hier, ordnet euch euren Männern unter. An anderer Stelle, die Frau schweige in der Gemeinde. Und deswegen gibt es auch keine weiblichen Ältesten zur Zeit des Neuen Testaments. Ja, sie haben die Dynamiken erstmal äußerlich hingenommen. Aber zugleich haben sie das von Anfang an ausgehöhlt, durch ihre Aktionen, die sie gestartet haben. Ganz praktisch entgegengesteuert. Und es ist interessant, in Paulus, in Epheser 5, Vers 21, geht Paulus sogar so weit, dass er dieses Wort unterordnen auf alle in der Gemeinde anwendet. Gegenseitig, gegenseitige Unterordnung. Direkt vor diesem Vers mit der Frau, sie soll sich ihrem Mann unterordnen. Da schreibt er, ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christi verlangt. Das war ein Satz, der in der damaligen Gesellschaft undenkbar war. Undenkbar. Aber im christlichen Kontext möglich und die geforderte Richtung. Und ich persönlich denke, wenn das ursprünglich die Richtung der frühen Kirche gewesen ist, dann sollte das auch unsere Richtung heute sein, pro Frau. Wir sollten als christliche Gemeinde und als christliche Bewegung dafür bekannt sein, für die Gleichstellung und für die Gleichberechtigung der Frau. Und jetzt kommt vielleicht die Frage, aber ist es heute überhaupt noch nötig? Ja, in Zeiten von Gleichstellungs- und Gleichberechtigungskampagnen, in Zeiten der Quotenfrauen und so weiter. Und ich glaube, ja, es ist noch nötig. Es ist noch nötig, immer noch pro Frau zu sein, absolut nötig. Nötig in der Gesellschaft und nötig in der Gemeinde. 2017 haben Frauen deutschlandweit 20,8% weniger als Männer verdient. In München, gerade um die Ecke, waren es sogar 25,8% weniger. Obwohl der Nachwuchs in der Medizin überwiegend weiblich ist, im Verlauf der Karriere klettern die Männer nach oben. Nur 11,9% unter den Chefärzten in München sind Frauen. Frauen haben in vielen Bereichen weiterhin deutlich weniger Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten als Männer. Vor 2 Wochen haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik die neue Grundrente kritisiert. Warum? Weil sie nach Berechnungen neue Ungerechtigkeiten für Frauen schafft. Viele Frauen kommen nicht auf die erforderliche Zahl von Beitragsjahren, die für einen Anspruch nötig sind. Und so weiter und so weiter. Man könnte noch viele Beispiele bringen. Gesellschaftlich gibt es noch einiges zu tun. Aber spitzen wir diese Frage jetzt nochmal auf den Gemeindekontext zu. Wie könnte es da heute aussehen, pro Frau zu sein? Und aus meiner Sicht bedeutet das, in einem Land, in dem Frauen Gott sei Dank Wahlrecht haben, öffentliche Ämter begleiten, gleiche Bildung haben und so weiter, dass das Amt des Pastors und das Amt des Ältesten und auch die Kanzel zur Predigt grundsätzlich Frauen offen stehen sollte. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist doch selbstverständlich, warum reden wir da überhaupt drüber? Aber ganz so selbstverständlich ist es nicht. Da ist weiterhin die katholische Kirche, bei der nur Männer das Priesteramt ausführen. Bis 2002 gab es in der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschland, nur männliche Pfarrer. Auch in den evangelischen Freikirchen ist es ein sehr umstrittenes Thema mit unterschiedlichen Positionen. Und innerhalb des FEG-Bundes, dem wir ja als FEG-Markt Schwaben auch angehören, ist erst seit 2010 eine Frauenordination möglich. Und es kommt vor allem daher, dass es tatsächlich im Neuen Testament immer nur Männer gab, die Älteste waren. Und damit auch Pastoren waren. Ja, es gibt keinen einzigen Beleg für eine Ältestin und auch Microsoft Word kennt dieses Wort nicht. Wenn Paulus von den Anforderungen für Älteste geschrieben hat, hat er ausdrücklich Männer angesprochen. Und deshalb wird argumentiert, wenn es damals so war, dann muss es auch heute noch so sein. Aber wie gesagt, ich selbst glaube, dass es nicht richtig ist, es so kategorisch auszuschließen. Sondern meine Position ist, dass Frauen nach Begabung und nach Gelegenheit sehr wohl Pastorin, Predigerin oder auch Ältestin sein können und sein sollten. Und deshalb freue ich mich ehrlich gesagt riesig, dass die Susanne bereit ist, sich hier in unsere Gemeinde, in die Gemeindeleitung berufen zu lassen. Und ich persönlich würde es auch sehr begrüßen, wenn hier vorne mal nicht ich stehe, sondern auch eine Frau stehen könnte und kann. dass Frauen die Predigt übernehmen und dass es nicht nur von Männern gemacht wird. Warum denke ich das? Warum halte ich das sogar für biblisch begründbar? Die Antwort ist kurz gesagt, weil ich eben denke, dass die Frage nach der Stellung von Mann und Frau ganz parallel verläuft zur Frage der Sklaverei. Es gibt heute interessanterweise keinen bekannten christlichen Leiter auf der Welt, der für heute noch sagen würde, dass Sklaverei gut oder akzeptabel ist und dass sich Sklaven in ihre Sklavenrolle gehorsam einfügen sollen. Ich weiß von keinem, durch die Bank, von superliberal bis superkonservativ. Kein christlicher Leiter sagt das. Obwohl Paulus es hier in Kolosser 3, Vers 20 sagt und in Epheser 6 und Petrus in 1. Petrus 2. Warum nicht? Weil heute alle davon ausgehen, dass es damals eine äußerliche Anpassung war, die aber offensichtlich schon damals innerlich ausgehöhlt wurde. Mit dem Ziel, dass sie zukünftig ganz vom Tisch kommen sollte. Deswegen sind wir bei der Sklaverei bereit zu sagen, okay, es steht da, aber wir sehen es heute anders, weil es keinen Grund mehr zur Anpassung gibt. Es gibt keinen Grund mehr zur Anpassung. Und weil es im eigentlichen Sinn des Neuen Testaments vom Zentrum her gedacht nicht gut ist. Nicht gut ist. Und ich glaube, genau das Gleiche kann und sollte auch für die Gleichstellung der Frau angewendet werden. Paulus schreibt hier von der Unterordnung der Frauen unter ihre Männer, ja. Und anderswo auch nur von männlich besetztem Ältestenamt. Aber auch hier, das war äußerliche Anpassung an die patriarchalische Kultur. Und es lässt sich bereits im Neuen Testament zeigen, und auch in den ersten Jahrhunderten, dass die Richtung ganz klar eine Aufwertung der Frau war. Sicher eine vorsichtige, aber doch ganz klar eine erkennbare Aufweichung von diesen damaligen Gegebenheiten. Gleiches Muster wie bei der Umgang mit der Sklaverei. Und jetzt sagt der eine oder andere, okay, ich verstehe das Argument, aber wieso sollen diese beiden Themen so eng miteinander verbunden sein? Ist es nicht willkürlich? Und die Antwort ist nein, ich glaube nicht, sondern das ist neutestamentlich. Beide Themen werden im Neuen Testament immer wieder parallel gestellt und miteinander verbunden. Hier in Kolosser 3, in Epheser 5 und 6, in 1. Petrus 2 und 3. Das sind immer Stellen, wo gruppenspezifisch für die damalige Lebenswelt diese Anforderungen kommen. Das sind immer genau diese Paarungen. Und dann haben wir diesen Satz in Galater 3, Vers 28, wo Paulus schreibt, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie. Und da steht auch im Unterschied zu Kolosser, nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Die gleiche Argumentation für Sklaverei und für das Verhältnis von Frauen und Männern. Ich halte das für eine gute neutestamentliche Begründung dafür, dass wir heute ganz pro Frau sind. Indem wir Frauen eben alle Aufgaben in Gemeinde auch ermöglichen und sie dazu ermutigen. Und hier ist noch eine zweite Idee, ich versuche es jetzt noch mal ein bisschen konkreter vielleicht auch für uns zu machen, vor allem für uns Männer. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, wir können heute pro Frau sein, indem wir auch pro Mann sind. Was meine ich damit? Ich war vor einigen Jahren auf einem Männer-Outdoor-Wochenende. Es waren über 100 Männer dabei und das Wochenende war jetzt nicht nur Abenteuer auch, aber das Ziel war auch, über das eigene Leben und über unsere Verantwortung als Männer nachzudenken. Und ich werde nie vergessen, wie ein Mann in unserer Gruppe am letzten Tag geweint hat, weil ihm aufgegangen ist, dass er seine Verantwortung, die er als Mann seiner Frau gegenüber und die er als Vater seinen Kindern gegenüber nicht wahrnimmt. Er hat sie immer auf seine Frau abgeschoben. Sie musste die Lasten tragen, während er seinen Beruf oder die Erholung davon als Ausrede gebraucht hat. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich realisiert, pro Frau zu sein, hat auch ganz viel damit zu tun, als Mann meine Verantwortung wahrzunehmen. Ein aktiver, mittragender Partner zu sein. Mich nicht lethargisch aus der Verantwortung oder aus Entscheidungen zu stehlen, sondern wirklich Verantwortung für meine Frau und meine Kinder zu übernehmen und auch mal Entscheidungen zu treffen, die nicht nur mich im Fokus haben. Und es fällt uns als Männern unheimlich schwer. Pro Frau zu sein heißt, mich in die Beziehung zu investieren und in die gemeinsamen Kinder, nicht nur meinen Beruf und meinen Hobbys nachzugehen. Mich auf die Gefühlswelt und auf die Bedürfnisse meiner Frau wirklich einzulassen. Ich glaube, viele von uns Männern, und ich beziehe mich da voll mit ein, sind es immer noch gewöhnt, dass wir irgendwie so einen Extra-Bonus haben. Wir meinen, dass wir uns ein bisschen mehr leisten können, dass wir schon irgendwie durchkommen und dass es auch nicht so schlimm ist, wenn wir auch mal ein bisschen mehr die Beine baumeln lassen und Ruhe haben, denn wir haben ja hart gearbeitet. Und die Kinder und der Haushalt und der Staub, was weiß ich, das ist nun mal der Bereich der Frau. Nein, pro Frau zu sein, heißt, dass wir uns da immer wieder herausfordern, auch gegenseitig als Männer herausfordern, unseren Mann zu stehen. Unseren Mann zu stehen und nicht nur den Kuchen oder den Sex abgreifen zu wollen. Pro Frau zu sein, heißt für uns Männer zu sein, die ohne Macho-Gehabe und Herrschaftsanspruch ihre Frauen hingebungsvoll lieben. Soweit meine Ansprache an uns Männer, auch an mich selber. Und jetzt noch mein letzter, ich verspreche es, kürzerer Gedanke, eine andere Priorität. Wir haben gesehen, dass die frühe christliche Kirche keine gesellschaftliche Revolution durch Aufbegehren oder groß angelegten Widerstand angestrebt hat. Sie hat eine andere Priorität, nämlich die Beschäftigung mit dem Geheimnis Christi. Vers 3 betet für uns, damit wir das Geheimnis Christi predigen können, für das ich im Gefängnis bin. Wie gesagt, dafür war Paulus im Gefängnis, nicht für irgendwelche Aufstände. Also simpel gesagt, unsere Prio ist Jesus Christus und die persönliche Verbindung mit ihm. Gemeinde findet ihre Begründung in ihm, nicht in gleichen Interessen oder in gleichen Meinungen oder in gleichem Geschmack, auch nicht in gleichen Positionen zu gesellschaftspolitischen Themen oder zu theologischen Themen, sondern das Verbindende ist Christus. Ich betone das immer wieder, weil es so schnell verloren geht. Das Verbindende ist Jesus Christus und die Beziehung zu ihm. Denn was haben wir in ihm? Wir finden in Christus denjenigen, der jedem von uns unglaublichen Wert zuspricht. Ausnahmslos. Deswegen fand ich es vorhin gut, wie du den Leuten zugesagt hast, dass es für alle gilt, nicht nur den Geburtstagskindern. Der uns erfrischt durch seine bewiesene Liebe. Der uns korrigiert durch seinen Realismus über unsere Schattenseiten. Der uns Hoffnung gibt, die weit über gewöhnlichen Optimismus hinausgeht. Zuversicht sogar angesichts des Todes. Sicherheit in Unsicherheit und eine feste Begründung für unser Selbst. Das ist unsere Priorität, Jesus Christus. Die Auseinandersetzung und die Erfahrung dieses Evangeliums. Und natürlich wird diese Beschäftigung mit dem Evangelium auch ganz praktische Auswirkungen für den Einzelnen haben. Auf die Herzlichkeit zum Beispiel, auf den Einsatz für andere, auf unsere Beziehungen und damit auch jeweils auf die unmittelbare Lebenswelt, in der jeder Einzelne steht. Die übrigens sehr unterschiedlich bei uns aussieht. Wir haben immer den Eindruck, die sieht bei allen gleich aus, ist überhaupt nicht so. Diese Auswirkungen sind von Mensch zu Mensch und von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Und sie folgen nicht einem zentral vorgegebenen, einheitlichen, gesellschaftlichen Muster. Wir haben manchmal die Vorstellung, es gäbe eine einheitliche christliche Kultur. Woher nehmen wir diesen Gedanken? Es ist vielmehr so, dass wir uns ständig oder immer wieder, nicht ständig, aber immer wieder die Frage stellen sollten, welche Strukturen und Dynamiken unserer Kultur stehen dem Evangelium von Jesus Christus entgegen. Was sind Prinzipien in unserer Lebenswelt, denen wir folgen, die aber durch Jesu Weg herausgefordert werden? Heute stehen nicht mehr die Männer absolut im Zentrum. Und es wäre übrigens aus meiner Sicht auch nicht klug, das zurückzufordern oder in das andere Extrem zu verfallen und die Frau absolut ins Zentrum zu stellen, so die Geschichte matriarchalisch fortzuschreiben. Nein, ich würde sagen, heute in unserer westlichen Kultur steht das Individuum absolut im Zentrum. Das, wie ich mich darstelle, das, was ich leiste, das, was ich konsumiere. Wir leben in einer Kultur des Individualismus. Und ich würde sogar sagen, mit einem Hang zum Überindividualismus. Ich-Gesellschaft, Leistungsgesellschaft, Konsumgesellschaft, das sind drei Begriffe, die immer wieder aufkommen, wenn über unsere westliche Kultur nachgedacht und geschrieben wird. Und ich bin manchmal überrascht, wie wenig wir das in Gemeinde kritisch reflektieren. Wir nehmen das einfach als gegeben hin und importieren sogar viele dieser Prinzipien aus diesen drei Begriffen und nehmen die mit in unser Miteinander hinein und in unser Verständnis von Gemeinde. Und manches davon ist wertvoll. Ja, wir sind Individuen, von Gott individuell gewollt. Wir sind nicht durch Geschlecht oder Herkunft oder Familie definiert. Paulus wehrt sich dagegen, dass damals die eigene Identität nur aufgrund von der Familie oder dem Geschlecht entschieden wäre. Und ja, wir sind dazu gemacht, Gutes und Schönes in dieser Welt zu schaffen, Verantwortung zu übernehmen, produktiv zu sein. Und ja, wir sind dazu eingeladen, in dieser Welt auch das Vorhandene zu genießen. Thema Konsum. Damit aber all das in einem gesunden Miteinander und auch in einem gesunden Maße passieren kann, brauchen wir die Prio Christus. Brauchen wir die Prio Christus. Brauchen wir die Erfahrung, dass Christus es ist, der uns verbindet. Brauchen wir die Erfahrung, dass Christus es ist, der uns erlöst. Brauchen wir die Erfahrung, dass wir in Christus bereits absolut geliebt, wertgeschätzt und geachtet sind. Denn wenn wir in Christus unsere Identität klar haben, dann werden wir keine Unterschiede mehr machen zwischen Mann und Frau, zwischen Arm und Reich, zwischen Deutschen und Ausländern oder zwischen was weiß ich für irgendwelchen Gruppen. Dann werden wir nicht unser ganzes Leben damit verbringen, uns irgendwie selbst einen Namen zu machen oder immer Recht zu haben, sondern gibt es Räume für das, was wir alle irgendwie brauchen. Gemeinschaft ohne Abgrenzung. Rücksicht. Gleichheit. Gerechtigkeit. Freiheit. Frieden. Schönheit und Heilung. Solange wir in unserer westlichen Kultur komplett aufgehen und die innerliche Aushöhlung, die es in Christus auch in Bezug auf unsere Kultur gibt, nicht begreifen, werden unsere Gemeinden vielleicht attraktiv sein, keine Frage. Aber sie werden niemals das sein, was die ersten Gemeinden im ersten Jahrhundert für das Römische Reich waren. Sie waren am Anfang klein, aber sie hatten Christus im Zentrum und haben damit alle erdenklichen Grenzen überwunden. Sie haben Gott und ihren Nächsten, völlig egal wer es war, geliebt, waren sogar bereit dafür ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Sie waren überzeugt, dass Christus und das Leben in ihm das Beste ist, was die Welt je gesehen hat. Christus und das Leben mit ihm ist das Beste, was die Welt je gesehen hat. Eine Welt ohne Christus kann niemals heil werden. Das war die Überzeugung von Paulus. Das springt uns aus diesem Text entgegen. Amen.